Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe heute das Vorrecht, euch begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, stehe ich heute hier vorne. Das heißt, das muss ja schon heißen, dass dieser Gottesdienst heute ein etwas besonderer ist. Das liegt daran, dass dieser Gottesdienst heute eine Art Patchwork-Gottesdienst ist. Wir wurden lieberweise vom Jörg am Freitag gefragt als Jugend, ob wir nicht ihm ein bisschen helfen wollen beim Gottesdienst. Und deswegen darf ich jetzt die Begrüßung und das Gebet machen. Und genau, damit lade ich euch jetzt herzlich zum Erntedankgottesdienst heute ein und würde mit dem Gebet starten. Herr, wir kommen hier in deinem Namen zusammen, um dich zu loben. Und wir wollen dich anbeten und wir wollen von dir lernen. Deswegen bitte ich dich, komm bei uns dazu, sei in unserer Gegenwart, sei hier mitten unter uns. Und segne uns alle, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir dir immer näher kommen wollen, die immer näher kommen und dass wir von dir lernen und dich einfach lobpreisen. Amen. Und jetzt machen wir weiter mit deinem Lied. Danke.
Von vergangenen Sommertagen und gerade so wie ihm geht's vielen auf der Welt. Reben und lächelnd schickt die Sonne ihr warmes Licht ins Tal.
Die Blumen sammeln Kraft für neues Leben und glitzernd fängt der Bach den letzten Sonnenstrahl.
Danke, denkt das Schwalbenpaar.
Danke für die Kinderschar
und der Biber.
Ja, es wird heute ein ganz anderer Gottesdienst. Wenn viele Felder leer sind, so wie die Felder jetzt leer sind, muss man improvisieren. Also heute wird es mehr Lieder zum Zuhören geben, als zum Mitsingen. Und wir dürfen das genießen. Wir dürfen uns diese Lieder zusingen lassen. Und es ist manchmal nur mein Geschmack, den ich dann gewählt habe. Ich hoffe, euch hat das Kinderlied gefallen, was da eben gekommen ist. Mir gefiel einfach das Bild, was dazu war, zu den einzelnen Strophen. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen, auch die, die wir Livestream dabei sind. Und ich darf einige Grüße weitergeben. Und zwar zuerst einmal von der Ulrike Bär. Sie ist ja leider krank im Klinikum, aber sie lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Montag ist sie noch da und dann... Also gebe es nochmal wieder, dass jeder hört, auch im Livestream. Also Ulrike wird wahrscheinlich am Montag entlassen werden. Sie sollte schon am Wochenende, das machen sie ja gerne im Krankenhaus, dass da schon gleich wieder das Bett frei wird. Aber wenn sie zu Hause ist, braucht sie Unterstützung. Also es wäre sehr schön, wenn immer wieder mal Leute auch sie einfach besuchen kommen. Und ich darf grüßen, das hatte ich vergessen, im Newsletter habe ich schon reingeschrieben, von der Manuela und den Sebastian Berghemmer. Ich habe sie in Hemsbach getroffen, da hatte ich einen Predigtdienst und wir haben uns super unterhalten und sie haben ausdrücklich gesagt, bitte grüßt die Gemeinde mal von uns. Und ich darf die Geburtstagskinder, Kinder sind es nicht, die Geburtstagserwachsenen besonders grüßen. Da ist einmal der Ulrich Berghemmer, also der Vater von Sebastian, der hat am Dienstag Geburtstag. Der Dirk, der heute anwesend ist, hatte am Mittwoch Geburtstag und gestern hatte der Gundolf Geburtstag. Und ich habe für euch drei einen Bibelvers ausgesucht, der ein Segen für euch sein soll. Ich werde per E-Mail dann nochmal genau hineinschicken, was für einen Segen ich mit diesem Bibelvers verbinde. 2. Petrus 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Kurz formuliert, alles, was du zum Leben brauchst, lieber Dirk, lieber Ulrich, lieber Gundolf, alles, was ihr zum Leben im Alltag braucht und für eure Gottesbeziehung, hat Christus euch schon geschenkt. Aus der Quelle seiner Kraft und Herrlichkeit. Und das soll euch begleiten in diesem neuen Lebensjahr, das jetzt vor euch liegt, als eine Erfahrung, als ein Anker, der im Himmel verankert ist, dass ihr wisst, ey, so ist Christus für mich da. Für alles, was du im Leben brauchst, für deinen Job, für deine Familie und alles, was du für die Beziehung zu Gott brauchst, hat er dir geschenkt. Wir feiern Erntedankfest. Erntedankfest, dazu möchte ich ein paar Vorgedanken bringen. In der Predigt es gibt heute eine Lehrpredigt, ich muss langsam sprechen, damit ihr sie mitverfolgen könnt, um mal aufzuzeigen, was das Erntedankfest aus Gottes Perspektive sein soll. Und dann könnt ihr selber überprüfen, ob das der Realität entspricht. Das Erntedankfest lädt uns ein, bewusst einmal innezuhalten. Und das zu würdigen, was für uns oft so absolut selbstverständlich erscheint. Das beginnt mit der Nahrung, die hier heute auch hier vorne aufgebaut ist. Aber Nahrung ohne Natur gibt es nicht. Also gilt es auch das Innehalten über die Schöpfung und was Gott an Prinzipien in diese Schöpfung hineingelegt hat. Und was nützt uns Nahrung und Natur, wenn wir unser Leben nicht schätzen? Also kommen diese drei Aspekte für das Erntedankfest zum Tragen. Die Nahrung, die wir hier vorne sehen und die wir haben, wenn wir den Kühlschrank öffnen, hoffentlich. Nichts ist selbstverständlich. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Menschen, fast die Mehrheit der Menschen, Hunger haben. Und sehr viele Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben oder nur unsauberes Wasser trinken können. Und wir würdigen auch die Natur. Sie ist bedroht, sie ist angegriffen, vergiftet, sie wird oft misshandelt. Wir achten sie nicht. Und im Römerbrief, Kapitel 8, heißt es, dass die Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Also wenigstens wir sollten mit der Schöpfung sehr achtsam umgehen. Ernte Dank. Und dann noch das Leben. Da habe ich ein Zitat von dem Mystiker Meister Eckhart. Er sagte einmal, ich lebe darum, dass ich lebe. Das Leben an sich ist schon ein Geschenk, das keiner weiteren Begründung braucht. Und diese Haltung, dass ich mein Leben wertschätze, achte und würdige und damit auch das Leben der anderen, ist Erntedank. Jetzt sind die Felder abgeerntet, zum größten Teil. Unsere Körbe und Kühlschränke sind voll. Lasst uns da einfach mal ein bisschen innehalten. Und vielleicht im Herzen oder in Gedanken ein Mist sagen oder ein Dankeschön. Ich weiß nicht, wofür du dich entscheidest. Vielleicht ahnt ihr schon, Erntedank ist mehr als ein Fest der Fülle. Es ist ein stilles Staunen darüber, dass die Erde uns nährt und dass aus winzigen Samen Leben wächst und dass wir teilen dürfen, weil wir so überaus reich beschenkt sind. In einer Welt, die oft vom Mangel spricht, erinnert Erntedank uns daran, wie viel bereits da ist. Vielleicht ist Dankbarkeit doch nicht nur ein Gefühl, sondern eine Haltung. Eine Haltung, die uns lehrt, mit offenen Augen und offenem Herzen durch das Leben zu gehen. Danke Gott für alles, was du gibst. Und weil diese Erklärung vielleicht ein bisschen schwer war, ein Kindergedicht dazu. Die Sonne scheint, der Apfel lacht, der Kürbis hat sich rund gemacht. Die Möhre tanzt im Beet ganz wild und ruft, ich bin doch kein Gemüsebild. Die Bienen summen, Honigzeit. Die Kuh sagt, Milch steht schon bereit. Die Hühner gackern laut im Chor, ein Ei für dich, das kommt sofort. Wir danken Gott heute mit großem Herz für Brot und Obst und bunten Scherz, für Regen, Wind und Sonnenschein, für Tiere, Pflanzen, groß und klein. Drum feiern wir mit Spaß und Klang ein fröhlich buntes Erntedank. Mit Liedern, Spielen, Kuchenstück, hoffentlich, und einem Lächeln voll Glück zurück. Danke Gott, dass es dich gibt. Lasst uns staunen über die Güte, Freundlichkeit, Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die sich immer wieder auch durch das zeigt, was wir wie selbstverständlich haben. Wir tun es mit dem Lied »Groß ist deine Barmherzigkeit«.
Groß ist seine Barmherzigkeit, die über allem steht und die in unserer Zerbrechlichkeit doch täglich mit uns geht. Wie in Freude, so in Leid, wie so auch in Einsamkeit, selbst im Schmerz unserer Vergänglichkeit, bist du doch niemals weit. Groß ist deine Barmherzigkeit, die über deine Barmherzigkeit, die Wert und Würde gibt und die trotz unserer Bedürftigkeit doch ohne Maßen liebt. Denn sie nimmt sich unsere Zuversicht. Glückseligkeit, die Wert und Würde gibt. Die uns Wert und Würde gibt. Sie trägt auch im Gericht. Wenn Gott am Ende der Erdenzeit sein letztes Urteil spricht, sie steht sicher für uns ein. Deine Selbst im Gericht trägt sie uns durch. Deine Gnade, deine Treue, deine Liebe ist so groß und so weit. Sie steht sicher für uns ein. Deine Liebe wäscht die Herzen rein. Es gibt nichts, was uns noch trennen kann. Nimmst du dich unsere an? Es ist eine Barmherzigkeit. Sie trägt auch im Gericht.
Heute möchte ich euch mit auf eine Reise nehmen. Es geht ins Alte Testament. Warum? Weil wir dort die Einsetzungsworte für das Erntedankfest finden. Gott hat es festgelegt, verordnet, wie ein guter Arzt ein Medikament verschreibt. Aber zunächst ist es erstmal ganz nüchtern betrachtet ein Artikel aus einer Satzung. Und das klingt nicht so spannend, sondern eher langweilig. Denken die einen oder sagen sie vielleicht. Und die anderen sagen, ach, Altes Testament. Das hat doch nichts mehr mit uns zu tun. Also, ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Alte Testament. Ein Gesetzestext, den wir uns einmal anschauen, um herauszufinden, was hat es für uns heute zu bedeuten. diese Aussagen, diese Festlegung über das Erntedankfest. Aber ich starte erst einmal im Neuen Testament, damit wir den Wert des Textes aus dem Alten Testament zu schätzen lernen. Zwei Verse aus dem Hebräerbrief. Einmal Kapitel 13, Vers 8, den kennen einige von uns auswendig. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Engel kannte ihn auswendig. Das bedeutet aber, wenn Jesus Christus auch gestern war, dann war er auch zur Zeit des Alten Testamentes da. Und Christus ist zu finden im Alten Testament. Nicht als Mensch, aber als Gott. Und er hat seine Spuren hinterlassen, wie einen roten Liebesfaden. So ist er, die ganze Bibel zu verstehen, der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Und es gibt Symbolik, nämlich die Stiftshütte. Sie geben schon Hinweise auf Christus. Und so auch das Erntedankfest. Auch darin finden wir Christus wieder. Geht ja auch gar nicht anders, weil Christus Jesus ist die gute Nachricht. Ist der Beginn, der Start des Evangeliums, so nach Markus Evangelium. Also sind wir gespannt darauf, ob wir Jesus Christus in den ganzen Fruchtgeschichte und Erntegeschichte wiederentdecken. Der zweite Vers aus dem Hebräerbrief ist dann der Kapitel 9, Vers 8. Schauen wir mal, das klemmt gerade. Danke fürs Weiterklicken. Damit, so heißt es dort, damit, hier ist gemeint, mit dem Zelt, mit der Begegnung, also mit der Stiftshütte, damit zeigt der Heilige Geist an. Wow, der Heilige Geist ist der Geist von Jesus Christus. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Was bedeutet das, wenn der Heilige Geist etwas anzeigt? Es bedeutet nach dem Verfasser des Hebräerbriefes, dass er sagt, dass alles, was im Alten Testament geschrieben ist, immer eine geistgewirkte Bedeutung hat. Es ist nicht nur so dahingeklatscht. Es ist nicht bedeutungslos. Es ist wichtig und soll eine Wirksamkeit entfalten. Es ist nicht nur symbolisch gemeint, sondern es sind geistliche Bilder, die bis heute eine Botschaft vermitteln, eine Message, eine Predigt haben. Deswegen meine ich, lohnt es sich, zu entdecken, welche Wahrheiten oder welche Wahrzeichen, welche Denkmäler uns gerade auch die Geschichte, die Satzung um das Erntedankfest vermitteln möchte. Und ich habe in diesem Abschnitt, wir reden gleich von 5. Mose Kapitel 26, wer eine Bibel hat, kann es immer aufschlagen und das immer mitzuleben und zu prüfen, ob ich auch nicht falsch zitiere, 4 geistliche Wahrzeichen entdeckt, die für Erntedank Bedeutung haben. Wenn wir den Text schon beginnen, gibt es eine Überschrift in meiner Elberfelder Übersetzung, Darbringung der Erstlingsfrucht. Jetzt wisst ihr schon, worüber ich rede. Und ich hoffe, ihr kriegt keine eingeschlafenen Füße und nicht das große Gähnen. Darbringung der Erstlingsfrucht. Das heißt nichts anderes, es geht um eine erste Ernte, die eingebracht wird und wir sollen sie hinbringen, jemanden geben. Und darüber denken wir jetzt nach, wer bekommt dieses Opfer? Und es geht immer um die erste Ernte. Und was würde das in der heutigen Zeit für uns bedeuten, wenn wir das wörtlich nehmen? Darüber denken wir nach. Also schauen wir mal. Das erste Wahrzeichen, was ich entdecke, habe ich mal so formuliert, Verheißungen Gottes. Das Erntedankfest ist gebündelt oder gegründet auf den Zusagen Gottes. Und das sehen wir jetzt auch schon in dem Text. Er ist etwas länger, das sind längere Passagen, aber ich lese sie auch langsam vor. 5. Mose 26, Verse 1 und 2. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, also jetzt ist alles erfüllt, was Gott zugesagt hat, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen. Deswegen ist oft auf einem Erntedanktisch sind Körbe enthalten, weil es hier im Alten Testament steht, du sollst es in einen Korb tun. Dann sollst du es in einen Korb legen und an die Stätte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, weil sie ja jetzt noch nicht da ist, diese Stätte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Das klingt jetzt schwierig, oder? Aber es ist ganz einfach. Gott hat Verheißung gegeben. Gott hat Zusagen dem Volk Israel gegeben. Gott hat Zusagen schon anderen gegeben. Und ein sein Ziel war, ihr werdet in ein Land kommen, Hebräerbrief bezeichnet, in das Land der Ruhe, wo Israel noch gar nicht reingekommen ist, aber wir hineinkommen dürfen. Und wenn wir dann im Land der Ruhe sind, in dem Land, das Gott uns versprochen hat, dann sollen wir die erste Ernte, die wir einfahren, zu Gott bringen. An den Ort, den Gott dann sagt, bitte hierhin. Da legt es nieder. Ich musste zunächst einmal an die Verheißung an Abraham denken. Abraham, bitte verlass dein Land, verlass deine Verwandtschaft, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da haben wir es schon. Noch ist Abraham nicht dahin gekommen. Er war ein herumirrender Aramäer, weil er nie in das Land gekommen ist. Aber er hat geglaubt. Und deswegen wird er zu einem Segen für viele Menschen, für alle Völker. Dann hat Gott den Staffelstab an Mose weitergegeben und gesagt, ey, führe das Volk Israel aus Ägypten, das ist nicht das Land, das ich ihnen gegeben habe, aber Ägypten hat immer Bedeutung für Israel und wird es bleiben, und führe sie in das Land, in das ich euch verheißen habe. Und wir wissen, wie Mose sich dagegen gesperrt hat. Na, nicht ich, nimm jemand anders, das ist unmöglich. Und hinterher wird von ihm gesagt, er war der sanftmütigste Leiter, der demütigste Leiter. Er hat viel gelernt auf dieser Reise. Sodass er am Ende auch sagte, ich gebe diesen Stab weiter an Josa, mein Co-Leiter. Und der soll das Volk in das Land führen. Jetzt stehen sie nämlich vor dem Land. Und er sagt, Josa, hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn Gott hat es verheißen und deswegen wird es dir gelingen. Egal, wo du hingehst, Gott wird dir einen Sieg schenken, sodass das ganze Volk in das Land kommt. Und jetzt, wo es in das Land gekommen ist und die Äcker, die Felder bestellen können, setzt das Manna aus. Weil jetzt sollen sie selber arbeiten. Und sie können selber arbeiten. Sie sind so frei, dass sie jetzt sich was erwirtschaften können. Und das Erste, was sie jetzt ernten, es gibt keinen Manna mehr, sollen sie Gott geben. Das geht nur, wenn ich mich auf die Verheißung Gottes stelle und sage, Gott wird weiterhin für mich sorgen. Ich kann ihm das geben, weil er hat andere Möglichkeiten, mir zu essen zu geben. Er hat andere Möglichkeiten, mir die Finanzen zu geben, die ich brauche. Ich vertraue Gott. Warum? Weil er es mir zugesagt hat. Und das führt dann letztendlich zu einem großen Dank an Gott, weil er etwas in der Vergangenheit gesagt hat und heute darf ich es erleben. Die Verheißung Gottes. Also es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, dass der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen und sie geben, abgeben. Dieses Abgeben hat ja nicht so stattgefunden, dass die Israeliten jetzt mit dem Korb gekommen sind und gesagt haben, ich werde dann mal kommen. Oder ich hoffe und sehne mich danach, in dieses Land zu kommen. Nein, als sie diese Körbe dann zu der Stätte gebracht haben, haben sie gesagt, danke Gott, ich bin in das Land gekommen. Und hier ist jetzt der erste Teil dessen, was wir geerntet haben. Ein ganzer Korb voll. Wir merken schon, ein ganzer Korb voll, es ist nicht die gesamte Ernte offensichtlich. Denn die wird nicht in einen Korb reinpassen. Oder aber, jeder bringt so einen Korb mit, sodass es doch die ganze Ernte ist. Es ist ja nicht nur eine Person, die das Feld bestellt hat. Das müssen wir selbst überlegen. Aber es ist das Bekenntnis, Gott, du hast Wort gehalten. Du hast alles eingehalten, was du uns versprochen hast. Und deswegen vertraue ich dir jetzt und gebe das ab, weil du wirst für mich sorgen. Ich brauche keine Angst haben, dass ich zu kurz komme. Was für ein geistliches Prinzip steckt dahinter? Auch wir sagen doch immer wieder, wenn ich an den letzten Sonntag denke, wir haben alles, der ältere Sohn, du hast doch alles bekommen. Warum meckerst du jetzt? Jeden Tag hättest du eine Ziege schlachten können, jeden Tag hättest du feiern können. Warum hast du immer nur gearbeitet? Du bist doch mein Kind. Das sind die Verheißungen, die wir heute haben. Wir sind niemals im Stich gelassen. Gott wird immer alles tun, was er uns zugesagt hat. Ich glaube, ich habe es auch ein bisschen zusammengefasst. Ich bin niemals allein. Und wenn ich auch manchmal im Alltag denke, ich bin ohnmächtig, weiß ich, ich habe alle Macht zur Verfügung, weil Christus ist bei mir. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und alle Macht auf der Erde. Also kann ich gar nicht machtlos sein, weil doch Christus mit mir ist. Er ist der Immanuel, Gott ist bei mir. Das ist eine Zusage und die hat sich in Christus erfüllt. Ich bin ein Auserwählter, ich bin sein Geliebter, wie wir es letzten Sonntag gehört und gesungen haben. Ich bin nicht mehr verwaist. Deswegen bin ich auch niemals alleine. Ich bin Gottes Kind und ich gehöre zu mir. Ich darf mich auch so nennen und ich stelle mich auf diese Verheißung. Er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, ihr werdet alles bekommen. Trachte nur zuerst nach meiner Sache. Also stelle ich mich auf diese Verheißungen und dann bringe ich meine erste Ernte dar. Ja, jetzt geht es ins Eingemachte. Die erste Ernte im Jahr ist das Januargehalt. Und dann bringe ich es an den Ort, wo Gott es mich sagt, da bring's hin. Da leg's nieder. Du hast das erste Mal eine Arbeit, dein erstes Gehalt. Du gibst es Gott. Und jetzt merkt ihr schon, das erfordert jetzt Vertrauen. Es ist so einfach zu sagen, Gott hat zugesagt. Aber wenn es jetzt konkret wird, praktisch wird, dann kommen wir wahrscheinlich mit Ausreden, warum das für uns nicht gilt. Und dann bin ich wieder froh, dass ich sagen kann, das ist ja nur Altes Testament. Einfach mal drüber nachdenken. Mein Korb, den ich Gott gebe, soll keine Absage sein. Ist ja ein Wortspiel. Ich gebe dir einen Korb. Nein, es soll ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm sein. Und deswegen ist dieses erste Dank, das ich ihm gebe, nichts anderes wie Anbetung. Ich gebe mich ihm selber hin. Und genau das lesen wir, haben wir auch in diesem Text gelesen oder lesen wir dann in diesem Text, wie es dann weitergeht. Du sollst es erstmal an den Ort hinlegen und dann geht es so weiter. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. 5. Mose 26, Vers 10. Also ich war gehorsam. Und wie geht es dann weiter? Na schade, ich habe den Text dann nicht weiter reingebracht. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinen Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinen Gott. Und du sollst dich an dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dir und deinem Haus gegeben hat. Das ist dann der Vers 11. Also ich gehe hin, leg den Korb ab, dann schmeiße ich mich selber hin, das ist das Wort für Anbetung, und sage, danke Gott für alles, was du mir gegeben hast. Ich bete dich an. Und indem ich neben dem Korb mich hinlege, sage ich nichts anderes wie, ich gebe dir mein ganzes Leben. Nimm mein Leben, nimm es ganz, immer größer sei dein Glanz. Das ist der erste Grund, den Gott verordnet hat. Erntedank. Es ist nicht nur, dass ich mir für die Frucht bedanke, es ist der Neuanfang, dass ich Gott neu sage, hier hast du mein ganzes Leben. Ich will keine Kompromisse leben. Du sollst alles, was zu mir gehört, darfst du darüber bestimmen. Ich gebe mich dir selbst hin. Und das Ganze aus Freude ist klar, weil einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er mag es nicht, wenn du das griesgrämig machst. Er mag es nicht, wenn du es nur mit halbem Herzen machst. Dann nimmt er es nicht an. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, den ich ja schon angedeutet habe. Es ist nichts anderes wie Anbetung. Wir verbinden Anbetung oft so mit Loblieder singen. Aber Anbetung ist die ganze Hingabe an Gott. Ohne irgendetwas zurückzuhalten. Hier bin ich. Du darfst über mich bestimmen. Warum darf ich das wagen? Weil ich ihm vertraue, dass er barmherzig ist. Weil ich ihm vertraue, dass er gut ist. Weil ich vertraue, dass er mich nicht über den Tisch ziehen wird. Und ich weiß es. Ich liebe ihn doch. Und ich weiß, er liebt doch auch mich. Und in dieser Beziehung lebe ich. Und deswegen kann ich ihm sagen, hier ist mein Leben. Und wisst ihr, was er schon viel eher gesagt hat? Hey Jörg. Und das ist zuerst, habe ich das für dich getan. Ich habe es getan, als du mich noch gar nicht wolltest. Und du sollst es immer neu wissen. Ich bin auch alles eingegangen. Ich habe mich im Grunde genommen vor deine Füße gelegt und gesagt, hier komm, da hast du mich. Innehalten, Erntedank. Staunen über das, was dieses Symbol an geistlichen Inhalt hat. Nun ist es ja mit der Anbetung immer so, dass es der Hebräerbrief, ihr merkt, ich zwitschere ein bisschen zwischen dem Hebräerbrief, weil er das sagt, es hat ein geistliches Prinzip. Ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6, ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Also ich kann mein Leben ihm nicht geben, wenn ich ihm nicht vertraue. Deswegen habe ich gesagt, dann nimmt er es nicht an. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Ich brauche das Vertrauen, dass ich sage, hier hast du mich. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, in seine Nähe kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich finde den Vers fantastisch. Auf der einen Seite ist klar, ich muss ihm vertrauen, das ist meine Voraussetzung. Aber da haben wir wieder die Verheißung, ey, er ist ein Belohner. Also er beutet mich nicht aus, sondern er wird mich segnen, heißt das im Klartext. Und so habe ich Anteil an seiner Güte und deswegen werde ich auch ein gutes Leben haben. Ein Leben mit Zufriedenheit, mit Freude und Glück im Herzen. Und hier haben wir nochmal diesen Text mit der Anbetung. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinen Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinen Gott. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, dass der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Erntedank, so habe ich es für mich hier formuliert, geschieht aus einem Herzen der Anbetung. Und ich schenke Gott etwas von dem, was er für mich getan hat. Ich gebe es ihm zurück. Und wisst ihr, da ist mir ein altes Beispiel eingefallen. Wirklich, das war zu meiner Bibelschulzeit, als ich Theologie studiert habe, durfte ich mein Zimmer mit jemand anders teilen. Und mein Zimmerkollege war finanziell nicht gut aufgestellt. Also eine Bibelschule muss man auch bezahlen. Man zahlt Miete, man zahlt das Essen. Und mir ging es finanziell recht gut, weil ich ja vorher schon den Polizeiberuf gelernt habe, mit dem Ziel, ich spare Geld. Also ich hatte ein gutes finanzielles Polster und auch mein Vater hat mich auch noch unterstützt. Und jetzt habe ich ihm gesagt, ich übernehme dein Minus auf dem Konto. Ich zahle das für dich. Ich habe ihm das immer bar gegeben. Und dann sehe ich ihn am Sonntag bei der Kollekte, da gibt dieser Kerl doch einfach von dem Geld, das ich ihm gegeben habe, weil er hatte gar kein Bargeld, in diese Kollekte rein. Ich muss euch gestehen, ich habe mich geärgert. Sagt, ey, ich habe dir das geschenkt, damit du kein Minus hast. Und jetzt gibst du es wieder weg und dann hast du wieder Minus. Und heute weiß ich, er war ein Gläubiger und ich ein Ungläubiger. Vielleicht liegt es daran, dass Jesus sagt, es ist so schwer für Reiche, in das Himmelreich zu kommen, weil sie ärgern sich gleich, wenn sie spenden, wie die Spenden dann benutzt werden. Also der Korb ist ja voll mit Früchten. Und jetzt hat Gott etwas eingerichtet, wie so eine Art Kettenbrief. Gott braucht die Früchte doch nicht. Sie werden verteilt werden. Und zwar an die, die es nötig haben, die es brauchen. Und dann habe ich, der es abgegeben habe, noch mehr Freude, weil ich dann sehe, meine kleine Gabe bringt so viel Segen und damit Frieden in unserer ganzen Gemeinschaft, weil es gibt kein Reich und Arm, weil wir miteinander geteilt haben. Das ist Erntedank. Wir teilen miteinander. Ich schenke etwas weiter, was wiederum weiter geschenkt wird. Ich kann weiter schenken, weil ich gesegnet bin. Und mein Geschenk segnet den Nächsten, der nichts hat. Ich habe aus dem Vollen geschöpft und der andere darf aus dem Korb schöpfen. Darüber staune ich, dass das Gott so eingerichtet hat. Und ihr merkt schon, diese Satzung ist ja verständlich. Seine Satzung macht Sinn und sie baut aufeinander auf. Es geht damit los, dass ich erstmal sage, Erntedank ist das Dankeschön, dass Gott mir das überhaupt gibt. Dann kommt die Anbetung. Ich gebe mich selber hin. Und dann kann es gar nicht anders sein, dass das dritte Wahrzeichen die Wohltätigkeit ist. Also, dass das, was wir zusammenlegen, andere Menschen segnet, die nichts haben. Wenn du fertig bist mit dem Abtragen alles Zehnten deines Ertrages im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, und du ihn dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich sättigen, so sollst du vor dem Herrn, deinen Gott, sprechen. 5. Mose 26, 12, wir sind immer noch in der Satzung drin. Was sollst du sprechen? Ich habe das Heilige aus dem Haus gebracht und habe es euch, auch dem Levite und dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben, nach deinem ganzen Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten und nicht vergessen. Merkt ihr, wie gut diese Ordnung ist? Also ich bringe etwas ins Haus und andere werden davon gesegnet. Deswegen habe ich hier nochmal den Hebräerbrief mit rangezogen, weil ich der Meinung bin, dass er jetzt genau sich auf dieses Gesetz, auf diese Satzung beruft und verlässt, wenn er schreibt in Hebräer 13, 15, 16, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes bringen. Das ist die Frucht der Lippen, also das ist die Ernte meiner Lippen, die seinen Namen bekennen. Also ich lobe Gott. Das Wohltun ist gleich der nächste Vers. Das Wohltun aber und das Mitteilen vergesst nicht. Also die Israeliten sollen das Gebot Gottes nicht vergessen. Wir Christen, so sage ich mal, sollen nicht vergessen, unser Auftrag besteht nicht darin, Gott nur dauernd zu loben und den anderen, der Not hat, zu übersehen. Dann mag Gott unsere Lieder nicht, unser Geplär, Amosbrief. Nein, wir sollen es nicht vergessen, wohltätig zu sein. Denn an diesen Opfern, Erntedankopfer, hat er wohlgefallen. Das gefällt ihm. Habe ich mir dann gedacht. Wie können wir das umsetzen? Ist unsere Art und Weise, wie wir mit dem Erntedankopfer umgehen, entspricht das diesem geistlichen Prinzip? Darf man ja mal fragen, gell? Also ich nehme erstmal wahr, im Alten Testament war klar, es werden erstmal die Witwen, Waisen und Ausländer versorgt. Also die kein Land haben. Die also gar nichts bestellen können, keine Felder. Aber sie kriegen jetzt da Anteil an der Ernte. Und dann die Leviten, das sind jetzt die Priester, weil sie haben auch kein Land. Und sie brauchen diese Versorgung. Das heißt, wenn der Israelit sein Ernteopfer nicht bringt, hungern andere. Das ist die Konsequenz. Und wenn ich das auf unser Opfer jetzt beziehe, haben wir ja schon seit den 6 Jahren, wo ich hier bin, immer so das gleiche Ziel. Auf der einen Seite unterstützen wir unseren Bund. Und da sagen wahrscheinlich einige, für den Bund gebe ich nichts. Der Bund, das sind die Leviten. Das sind die, die arbeiten, hohen Teil ehrenamtlich, aber trotzdem müssen sie auch von was leben. Und wir unterstützen den Bund, damit die Gehälter bezahlt werden können. Und die Kosten, die entstehen für die guten Tools, die sie uns als Gemeinde zur Verfügung stellen. Das kostet alles Geld, wenn sie irgendwas kreieren und machen. Und deswegen sagen wir, 50% für den Bund, das wäre für die Leviten. Aber vielleicht denken wir nochmal darüber nach, ob 50% für unseren Haushalt diesem Prinzip entspricht. Vielleicht entscheiden wir uns im nächsten Jahr mal doch anders, dass wir diese 50% zu Menschen geben, die es wirklich brauchen. Wohltätigkeit oder Organisationen, die sich dafür engagieren, die Tafel oder irgendwas anderes. Nur mal drüber nachdenken. Das ist keine Entscheidung. Wir denken nur über diesen Text nach, wie er in der Anwendung für uns heute sein könnte. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Gedanken. Und der ist jetzt sehr überraschend. Ich habe ihn geschrieben mit Heiligung. Was hat das jetzt am Ende dieses Prozesses zu tun? Also ich fange mit dem Dank an, weil Gott so gnädig ist. Ich gebe ihm mein Leben, ich bete ihn an. Jetzt lebe ich, sage durch meine Gabe werden jetzt andere gesegnet. Und jetzt kommt auf einmal noch eine Heiligung rein. Jetzt würden wir ja vom Neuen Testament sagen, die Heiligung muss doch erst am Anfang stehen. Aber achten wir mal darauf, wie es dort weitergeht. 5. Mose 26, Vers 14. Ich habe nichts davon gegessen in meiner Trauer und habe nichts davon in meiner Unreinheit weggeschafft und ich habe nichts davon für einen Toten gegeben. Ich weiß, das sind die Verse, weswegen viele sagen, ich brauche das Alte Testament nicht lesen, ich verstehe das nicht. Da stolper ich darüber, was soll das denn jetzt? Ich kann nur versuchen, aus meiner Perspektive, wie ich das verstehe, zu deuten. Ich glaube, dass dieser Vers, das ist ja Originalton Gottes. Ich glaube, Gott wusste sofort, wir kommen jetzt mit unseren Ausreden. Und er bringt drei Ausreden zur Sprache, weswegen wir jetzt nicht schuldig sind, das Erntedankopfer zu bringen. Also die Erstlingsfrucht. Und das erste ist, ich bin traurig. Ich habe jemanden verloren und jetzt bin ich so traurig. Wir können auch sagen, ich bin in einer solch tiefen Krise. Ich habe so viele Lebensprobleme. Da wird doch Gott Verständnis haben, dass ich ihm nichts bringen kann. Ich brauche doch erstmal Freude, haben wir doch gelesen, aber ich bin jetzt traurig. Merkt ihr, wie schnell wir dabei sind, unsere Gefühlsbarometer als Maßstab zu nehmen, ob ich Gott gehorche oder nicht? Denk einmal darüber nach. Nichts davon essen in meiner Trauer. Die, die es bekommen, dürfen davon essen. Also hat eine beidseitige Geschichte. Auf der einen Seite gibt es die, die es nicht bringen, weil sie sagen, ich bin doch gerade so traurig, da kann ich jetzt das nicht, nicht ins Haus Gottes gehen, da muss ich für mich alleine sein, geht nicht. Aber auch die, die es bekommen, sagen, ich bin so traurig und es geht mir so schlecht, ich nehme nichts an. Es braucht Demut zu geben und es braucht noch mehr Demut anzunehmen. Wir Deutschen lieben es nicht, dass wir es merken, ich brauche Hilfe. Wir helfen aber gerne, weil das erhebt uns, das macht uns groß. Das Zweite ist ja dieser Satz, und ich habe nichts davon in meiner Unreinheit weggeschafft. Das ist ja wieder so ein priesterlicher Begriff, Unreinheit weggeschafft. Was kann jetzt mein Herz denn unrein machen? Also wir brauchen erstmal ein reines Herz, um zu Gott zu kommen. Also habe ich für mich gedacht, das hat also etwas mit meinem Herzen zu tun. Wenn ich etwas zu Gott bringe und ich unterschlage ihm etwas, aber sage, das ist alles meine Erstlingsfrucht, dann habe ich mich unrein gemacht. Wenn ich etwas zurückhalte und sage, das ist das, was ich Gott gebe, habe ich etwas, bin ich unrein, weil ich habe nicht das Gebot komplett eingehalten. Versteht ihr, worauf ich da, was ich von diesem Aspekt meine? Wir entscheiden, wir haben manchmal Dreck an unseren Händen, weil wir nicht einfach 100% einfach das tun, was Gott sagt. Sondern wir sagen, ach, für mich gilt das nur in diesem Bereich. Oder das gilt nur für jenes. Und wenn ich noch eine Schenkung kriege, Geldschenkung, dann gilt das nicht, weil ich soll ja meine Erstlingsernte sein, die ich nur bringen soll. Beim Finanzamt musst du eine Schenkung melden. Warum dann nicht bei Gott? Warum haben wir so viel Angst? Und warum fangen wir an zu rechnen? Also ganz ehrlich, dann wurde ich als Pastor gefragt, ja, den Zehnten geben, ist das vom Brutto oder von Netto? Da ich sage, wenn du diese Frage stellst, hast du unrein. Dann bist du unrein in deinem ganzen Herzen. Darum geht es gar nicht. Du sollst eigentlich als reicher Jakobusbrief noch viel mehr geben, weil du mehr geben kannst, ohne zu leiden. Und dann kommt noch dieser dritte Aspekt in diesem Text da und habe nichts davon für einen Toten gegeben. Es steht auf der einen Seite Trauer, das ist für mich so das emotionale Argument. Ich bin jetzt gar nicht in Stimmung, Gott was zu bringen. Hier geht es, glaube ich, um einen pragmatischen Grund. Eine Trauerfeier ist im Orient nicht so, wir gehen zu einer Beerdigung, nach 2 Stunden ist alles vorbei. Da ist man mal 4, 5, 6 Tage zusammen. Und alle, die kommen, hat der Trauernde mit Essen zu versorgen. Deswegen ist eine Beerdigung im Alten Testament wie in unserer heutigen Zeit teuer. Oft gar nicht zu bezahlen. Und jetzt sollst du keinen Deal machen, zu sagen, bei mir ist jemand gestorben und deswegen kann ich die Erstlingsfrucht nicht zu Gott bringen, weil ich brauche das Geld, um zu bewirten. Wisst ihr, wo der Hase dein Pfeffer liegt? Wenn du jetzt alles gibst, gehörst du zu denen, die auch von dem, was du gegeben hast, wieder zurückbekommst. Das ist wie die Witwe im Neuen Testament, die 2 Schärflein, also die niedrigste Geldmünze, in den Opferkasten legt. Sie gibt alles, was sie hat, sagt Jesus. Sie wird da vielleicht 1 Schärflein wieder zurückbekommen aus diesem Opferkasten. Aber die Reichen, die viel reingelegt haben, und dann kommen die Posaunen, das war wirklich so. Mr. Lüling hat 100 Euro gegeben. Wir gratulieren ihn. Da sagt Jesus, das war gar nichts. Das ist keinen einzigen Trompetenstoß wert. Aber diese Frau hat es gegeben. Und das müssen wir und dürfen wir lernen. Hier wird Vertrauen von uns gefordert. Und wir sagen schnell, ja Gott, wir vertrauen dir. Aber wenn es um so eine Frage geht, prüfe dich selbst. Hast du dann wirklich Vertrauen zu Gott? Oder mach es vielleicht so wie der Hauptmann, dass du zu ihm sagst, zu Gott, Herr, ich vertraue dir, aber hilf meinem Unglauben. Ich glaube an dich, dass du kannst und dass du wirst, aber ich habe auch Unglauben, Zweifel. Hilf mir bitte. Ich möchte uns heute nicht Mut machen dazu, dass wir jetzt alles überdenken und sofort handeln. Ich möchte uns Mut machen zu sagen, was ist der Punkt von diesen 4 Wahrheiten, über den ich mehr nachdenken will? Weil ich merke, das hat was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Und ich möchte, dass diese Beziehung rein ist. Und ich möchte, dass diese Beziehung, dass Gott sich über mich freut. Und ich möchte selber Anteil an der Freude haben. Also nimm einen dieser Punkte heraus und denk weiter darüber nach. Aber nicht nur denken, sondern dann überleg den nächsten Schritt, der für dich dran ist. Den kann dir niemand abnehmen. Den darfst und kannst du alleine gehen. Amen. Ich habe ein Lied herausgesucht für nach der Predigt von Martin Pepper. Es ist ein Lied zum Anhören. Es hat den Titel Ich geb, was ich hab. Der Titel fand ich sehr spannend. Hören wir auf dieses Lied. Ich geb, was ich hab.